Goldboden, der Podcast vom Handwerk BW.
Hallo, hier ist Peter Haas von Handwerk BW und ich begrüße euch zu einer Sonderausgabe von Goldboden. Heute nicht mit einem Gast oder zweien hier im Studio, sondern mit fünf Gästen und zwei anderen Moderatorinnen auf einer Bühne. Unser Goldboden Extra bietet die Aufzeichnung einer Podiumsdiskussion zur Landtagswahl, die wir von Handwerk BW am 22. Januar in Stuttgart organisiert haben. Mit dabei die Spitzenkandidaten von fünf Parteien, die laut letzten Meinungsumfragen die Chance auf den Einzug in den Landtag haben. CDU, Grüne, SPD, FDP und Linke. Die AfD war auch eingeladen, hatte dann aber Besseres zu tun, als zum Handwerk zu kommen. Und nun schalten wir um ins Forum der Handwerkskammer Region Stuttgart zu den Moderatorinnen Anne Gulich und Annika Grah von der Stuttgarter Zeitung im Gespräch mit Manuel Hagel, Cem Özdemir, Andreas Stoch, Hans-Ulrich Rühlke und Kim-Sophie Bohnen. Viel Spaß!
Einen wunderschönen guten Abend auch von unserer Seite. Meine Kollegin Annika Grah und ich, wir freuen uns wirklich sehr, heute durch den Abend führen zu dürfen. Ja, es gibt viele Themen zu besprechen, deswegen wollen wir auch direkt einsteigen.
Der Landtagswahlkampf nimmt ja gerade volle Fahrt auf. Ganz frisch liegen uns heute Umfragedaten des BW-Trends von Infratest DIMAP vor. Das ist eine Umfrage, die der SWR manchmal auch gemeinsam mit unserer Zeitung, der Stuttgarter Zeitung, in Auftrag gibt. Die CDU, für die es heute noch nicht so verfolgt haben wie wir alle hautnah, ist nach wie vor stärkste Kraft mit 29%. An Platz 2 stehen nun aber wieder die Grünen bei 23% vor der AfD. Das ist ein Sprung um 3 Prozentpunkte. Herr Özdemir, wie erklären Sie den? Ist das ein Trend oder ein Ausrutscher?
Nein, es ist ein Zwischenschritt, mutigender allerdings, aber wir wissen auch, das ist jetzt noch nicht das Ergebnis, da haben wir noch einiges zu tun, aber ich habe immer gesagt, das Rennen ist offen und das zeigt sich jetzt. Manche haben ja schon gefeiert und gejubelt und ich bin in der Demokratie fest davon überzeugt, am Ende setzt sich das durch, was gut ist, und jetzt haben wir viele Gelegenheiten noch bis zur Wahl, aber stärkt natürlich die Zuversicht und es zeigt eben, am Ende geht es darum, wer hat die Ideen, wer will das Land gut voranbringen, wer bringt das zusammen, Erfahrung auf der einen Seite und aber auch die Offenheit und die Neugierde für die Zeit, in der wir heute leben.
Herr Rühlke, Sie sind der Einzige in der Runde, der schon eine ganz, ganz klare Koalitionsaussage gemacht hat. Sie wünschen sich, das haben Sie schon mehrfach betont, eine Deutschlandkoalition mit CDU und SPD und sehen die Grünen am liebsten in der Opposition. Jetzt hat die Umfrage wieder gezeigt, Sie sind aber nur so haarscharf im Landtag mit 5%. Ist das nicht Wunschdenken bei so einem Umfragetrend?
Na, was Wunschdenken ist, das werden wir am Wahlabend erleben. Ich bin das schon gewohnt, Sie haben es erwähnt. Ich bin der längst gediente Fraktionsvorsitzende, nicht nur im derzeitigen Landtag, sondern in der Landesgeschichte. Und insofern kann mich auch nichts mehr erschüttern. Deshalb bin schon öfter bei 5%, manchmal sogar darunter gestartet, beispielsweise 2021, und dann zweistellig gelandet. Das ist kein Naturgesetz. Da müssen wir noch ein bisschen dafür arbeiten, aber dafür haben wir auch noch 6 Wochen Zeit.
Und Frau Bohnen, für die Linke ist es eine neue Situation, ne? 7% nach wie vor stabil in den Umfragen. Das wäre das erste Mal, dass die Linke es in den Landtag für Baden-Württemberg schafft. Glauben Sie, dass der Trend hält? Ist Ihnen der Einzug jetzt schon sicher? Wie gehen Sie jetzt damit um im Landtag? Im Wahlkampf.
Zukünftig dann auch im Landtag.
Mal sehen.
Genau, natürlich gibt es jetzt enorm Rückenwind auch für die letzten 6 Wochen, die jetzt ja anstehen bis zum 8. März. Und uns ist sehr bewusst, dass es auch eine Linke in Baden-Württemberg braucht. Das ist das, was wir mitbekommen von den Menschen, mit denen wir an den Haustüren sprechen, mit den Initiativen, mit den Gewerkschaften, aber auch vor allen Dingen mit den Menschen aus den Betrieben. Und ganz klar setzen wir auf das Thema Bezahlbarkeit, auf das Thema Wohnraum, auf das Thema kostenlose Bildung von der Kita bis zur Hochschule und auch den ÖPNV und natürlich auch die Jobsicherheit in diesem Land. Und wir bekommen viel Rückenwind, sehr positive Stimmen, die sagen, es ist Zeit, Baden-Württemberg braucht eine Linke. Deswegen, wir gehen sehr positiv auch in die nächsten Wochen und freuen uns auf alles, was noch kommt.
Die Umfrage führt uns auch zu unserem ersten inhaltlichen Schwerpunktthema, die Wirtschaftspolitik. Die Probleme der heimischen Wirtschaft stehen ganz oben auf der Agenda der Befragten. Fragen der Wirtschaft haben also mit Fragen der Zuwanderung und der Migration verdrängt. Herr Stoch, die SPD ist mit 8% so schwach wie lange nicht. Laut unserer Umfrage sorgt sich jeder fünfte Erwerbstätige um seinen Arbeitsplatz. Warum trauen es die Wählerinnen und Wähler der SPD anscheinend nicht zu, diese Arbeitsplätze zu sichern und die Wirtschaft wieder anzukurbeln?
Es ist in der Tat heute eine Zahl gewesen, die einen nicht gerade motiviert, das kann ich gerne zugeben. Aber gleichzeitig merkt man ja auch, wenn man mit Menschen spricht, egal ob an den Haustüren oder auf den Straßen, dieses Thema, dass Landtagswahl ist, ist noch nicht so richtig da in der öffentlichen Wahrnehmung. Das Thema Plakate, es wird in den nächsten Wochen einen Effekt erzielen, dass Leute stärker sich für dieses Thema interessieren. Ich merke das ganz oft, da fehlt noch was. Aber was das Thema Wirtschaft angeht, haben wir in Baden-Württemberg gerade natürlich eine schwierige Situation, die ist aber auch nicht vom Himmel gefallen. Wir wissen, dass unsere vergangenen, ich sage mal, Erfolgsbranchen wie die Automobil- und Maschinenbauindustrie schon lange unter Druck stehen. Ganz stark natürlich aufgrund der globalen Veränderungen. Und wir merken, dass Menschen, die in der Industrie tätig sind, heute insbesondere ja auch von Jobabbau betroffen sind und sich große Sorgen machen. Wir werden allerdings in Baden-Württemberg, und das, glaube ich, muss man immer wieder klar machen, diesen Wohlstand, der in den letzten Jahrzehnten hier entstanden ist, nicht ohne industrielle Wertschöpfung in diesem Land erhalten können. Deswegen müssen wir alle alles dafür tun, um die industrielle Wertschöpfung, soweit es irgend geht, in diesem Land zu halten. Deswegen sage ich klar, wir müssen da um jeden Arbeitsplatz kämpfen. Und gleichzeitig müssen wir aber auch feststellen, dass wir wahrscheinlich Tendenzen haben werden, dass dort weniger Arbeitsplätze sein werden in Zukunft als in der Vergangenheit. Und deswegen geht es ganz stark auch um die Frage, wie wir Menschen unterstützen, nicht mit ihrer Angst allein lassen, sozusagen vor dem Jobverlust oder bereits vor dem erlittenen Jobverlust, sondern dass wir klar machen, dass es auch andere sehr gute Einsatzbereiche für Menschen in diesem Land gibt. Und deswegen ist so ein Feld wie das Handwerk in seiner ganzen Breite, glaube ich, auch ein guter Bereich, weil da höre ich ganz oft was vom Fachkräftemangel. Aber ich weiß natürlich auch, dass in der Industrie ganz andere Löhne verdient wurden und dass da ein Problem ist, die Leute dazu zu bringen, auch sich für den Bereich zu interessieren. Trotzdem, glaube ich, geht es in diesem Land, in Baden-Württemberg, in der Zukunft sehr, sehr stark um die Frage, ob wir die Qualifikation, die in den Beschäftigten steckt, auch sinnvoll einsetzen können in Branchen, wo wir sie dringend brauchen. Und da gehört für mich das Handwerk explizit dazu. Und ich glaube, das wird eine der Hauptaufgaben der nächsten Landesregierung sein, um jeden Industriearbeitsplatz kämpfen, aber gleichzeitig auch Möglichkeiten bieten, wie wir in anderen Bereichen die Menschen gut unterbringen können mit ihren Qualifikationen.
Herr Hagel, nach der Umfrage haben Sie die beste Chance, Ministerpräsident zu werden. Sie haben schon ein umfangreiches wirtschaftspolitisches Programm vorgelegt. Das müssen Sie jetzt nicht in jedem Detail rezitieren, aber vielleicht können Sie mal eine konkrete Maßnahme nennen, die Sie als erstes angehen würden, die wirksam wäre, wenn Sie MP werden würden.
Vor allen Dingen mal konkrete Maßnahmen, für die wir als Land Baden-Württemberg zuständig sind. Weil diese ganze abstrakte Willenserklärungen, wer jetzt was sollte, wer jetzt was wollte, das kann ja niemand mehr hören. Es geht jetzt nicht mehr ums Wollen, es geht ums Machen. Und für uns in Baden-Württemberg war immer klar, dass wenn die Rohstoffe nicht im Boden sind, dass es in den Köpfen von den Menschen ist. Und deshalb war immer das Zentrum bei uns die Bildungspolitik. Und worum es uns geht, ist, dass wir Hauptschulen und Realschulen stärken. Wenn man immer von der Hauptschule als Resteschule spricht, das tut mir jedes Mal weh. Die Hauptschule ist keine Resteschule, sie ist in Baden-Württemberg eine echte Aufsteigerschule. Deshalb brauchen wir jetzt keine Revolution. Wir brauchen eine Renaissance dessen, was unser Land stark gemacht hat. Wir müssen das Rad jetzt nicht neu erfinden, wir müssen es nur wieder zum Schwung bringen. Und deshalb die Hauptschulen zu stärken, das wäre sehr wichtig.
Die Handwerkerinnen und Handwerker hier im Saal fühlen sich in ihrem Unternehmertum besonders durch ein Thema eingeschränkt. Und welches das ist, zeigt unser erster Einspieler. Spoiler, es wird wahrscheinlich niemand überraschen.
Mein Name ist Thomas Wenzel, ich bin Geschäftsführer der Wenzel GmbH und Co. KG aus Bad Urach. Wie viele Stunden pro Woche soll ein Handwerksbetrieb für Bürokratie aufwenden? Und was werden Sie beschließen, um auf dieses Ziel hinzuarbeiten?
Herr Hagel, Sie sagten gerade, Sie wollen ganz konkret werden, wenn es um Wirtschaftspolitik geht. Was ist denn Ihre Antwort an Herrn Wenzel? Werden Sie mal so konkret, dass die Handwerker hier im Raum auch wissen, was auf Sie zukommt? Was hat der einzelne Betrieb davon, wenn Sie ins Staatsministerium einziehen würden?
Wir sind als Land, weil die Kommunen Teil des Landes sind, verfassungsrechtlich für einen ganz, ganz großen Teil vom Verwaltungsvollzug zuständig. Also wie wir den Laden organisieren, wie komplex es ist oder wie einfach es ist. Wenn der Staat wüsste, was er weiß, dann wäre er klüger. Wir haben im Horizontalen wie im Vertikalen ganz, ganz oft ein gegenseitiges Datennutzungsverbot, was dazu führt, dass teilweise die gleichen Behörden Datensätze mehrfach erheben. Das macht nicht nur die Leute verrückt bei uns im Land, das ist auch ein unfassbarer bürokratischer Aufwand in Baden-Württemberg. Wenn wir einen Datenstack Baden-Württemberg einführen würden, so wie es zum Beispiel die Griechen gemacht haben, wo alle Daten mal an einem Ort sind, auf den jede Behörde zugreifen kann. Wenn wir das hinterlegen, im Prinzip once only, dass der Staat dann nur noch nach einem Datensatz fragen darf, den er nicht schon hat, dann würde das dazu führen, dass wir enorm viel an statistischem Aufwand, an Erhebungsaufwand und vor allen Dingen auch an Dokumentationsaufwand hinterlegen, abschaffen mit einer App, wie zum Beispiel Frost Connect, gebaut aus Baden-Württemberg, SAP. Es ist so eine Banking-App, wo jeder Einzelne dann sieht, natürliche juristische Personen, welche Daten sind eigentlich über mich gespeichert, wer hat wann zugegriffen und jeder diese Daten auch selber aktualisieren kann, dann hätte das eine enorme Entlastung in Millionenhöhe für unsere Unternehmen und würde auch die Nerven schonen. Und ich finde, das wäre sowas, das müssen wir uns zutrauen, dass die Republik auch sieht, wir sind in diesen entscheidenden Fragen wieder zurück auf dem Spielfeld. Da brauchen wir kein Brüssel, da brauchen wir kein Berlin, da sind wir konkret zuständig und das würde sehr gut zu uns in Baden-Württemberg passen.
Und auf wie viele Stunden würden Sie mal schätzen, würde das den bürokratischen Aufwand in einem Handwerksbetrieb senken?
2 bis 3 Stunden kommen pro Woche.
Herr Özdemir, auch Sie haben schon weitreichende Vorschläge zum Bürokratieabbau gemacht, etwa mit den Verfallsdaten für landesrechtliche Berichtspflichten, Stichwort Effizienzgesetz. Kritische Stimmen etwa von Umweltschutzverbänden befürchten, dass dadurch Umwelt- und Naturschutzbestimmungen geschwächt werden könnten. Wie viel wollen Sie denn auch Ihren eigenen Leuten zumuten, um beim Thema Bürokratieabbau voranzukommen?
Viel. Wir schaffen ersatzlos sämtliche Berichte zu einem Stichtag ab. Und damit es richtig wehtut, packe ich noch dazu alle Beauftragten. Sie wissen, da hat meine Partei auch schon den ein oder anderen Beauftragten vorgeschlagen und durchgesetzt. Zu einem Stichtag fallen alle ersatzlos weg. Es sei denn, der neue Landtag kriegt eine Mehrheit und kann begründen, warum es diesen Bericht oder jenen Bericht braucht. Ansonsten sind sie ersatzlos weg. Das würde tatsächlich das Mindset ändern. Und dann, wenn ich Ministerpräsident werden sollte, würde ich einen möglichen stellvertretenden Ministerpräsidenten, ich schaue jetzt einfach mal nach links, mitnehmen nach Berlin. Und dann besuchen wir Herrn Merz und sagen ihm, wenn Baden-Württemberg die Berichtspflichten abschaffen kann, dann kann das auch Berlin. Und dann gehen wir nach Brüssel und sagen, wenn Deutschland und Baden-Württemberg das kann, dann muss das auch Brüssel können. Das würde viel ändern in der Mentalität, damit Sie das machen können, warum Sie Ihren Beruf mal ausgesucht haben. Sie haben Ihren Beruf ja nicht ausgesucht, um Berichte zu schreiben, sondern damit Sie sich auf Ihr Geschäft, auf Ihre Arbeit konzentrieren können. Aber Sie haben die Kapazitäten dafür nicht. Und das wäre ein ganz praktischer Beitrag, die Dinge zu ändern.
Herr Stoch, auch Arbeitszeiten und Arbeitsschutz werden von vielen Betrieben als überbordende Bürokratie betrachtet, also Vorgaben für Arbeitszeiten, zum Beispiel Sonntagsarbeit im Bäckereihandwerk. Das ist jetzt nicht Thema der Landespolitik, sondern muss im Bund gelöst werden. Aber wären Sie zum Beispiel bereit, Abstriche beim Tariftreuegesetz mitzumachen, wenn Sie an der Regierung wären, wenn Sie in der Teil einer Koalition, einer beispielsweise Deutschland-Koalition wären?
Also Frau Grah, wenn ich kurz was sagen darf zur vorigen Wortmeldung. Ich habe manchmal so Vibes, dass ich denke, wer hat denn eigentlich das Land die letzten Jahre regiert? Weil vieles von dem, was gerade gesagt wurde, könnte man ja schon lang gemacht haben. Also die Frage ist ja immer, warum passiert es denn nicht wirklich? Zu Ihrer Frage. Ich würde jetzt mal sagen, dass eine Sozialpartnerschaft, also ein gerechter Ausgleich zwischen Unternehmern und Beschäftigten, zunächst mal ein Wert ist und nicht Bürokratie. Und die Idee, die hinter dem Tariftreuegesetz steht, ist ja eines, dass die Unternehmen, die ihren Beschäftigten Tariflöhne bezahlen, auch öffentliche Aufträge kriegen, die aus Steuermitteln finanziert werden. Und daher halte ich das für nicht falsch, weil es gibt ansonsten denen einen Wettbewerbsvorteil, die das nicht tun und die damit nicht dafür sorgen, dass die Beschäftigten die Kaufkraft haben, die in unserer Gesellschaft notwendig ist. Und von daher tue ich mich immer schwer, in den großen Sack, auf dem Bürokratieabbau steht, irgendwie alles reinzuwerfen. Ich glaube, man muss da sehr genau aufpassen. Aber wir werden genug Bürokratie im Sinne von Überregulierung finden. Und ich glaube, es macht Sinn, das insbesondere aus der Perspektive der Betroffenen mal anzugucken. Weil wenn ich mit dem Klaus Pahl von der IHK Stuttgart, die haben eine auf KI-basierte Lösung entwickelt, wie man einfach mal Vorschriften scannt auf zum Beispiel Berichts- und Dokumentationspflichten. Das ist eigentlich der richtige Punkt. Aus der Anwender-, aus der betroffenen Sicht über die Frage Überregulierung zu sprechen. Da wird man nicht alles wegkriegen, was sie stört. Aber ich glaube, man würde auf vieles kommen, was den betrieblichen Alltag sehr viel leichter machen würde, wenn man den Betroffenen mal endlich zuhören würde.
Frau Bohnen, helfen Sie uns bitte mal. Das Wort Handwerk, ich habe die einfache Steuerung F-Suche gemacht, kommt im Wahlprogramm der Linken genau an einer Stelle vor. Ich lese mal den Satz vor. Und zwar in dem Satz, wir wollen den Immobilienhaien und den Mietprofiteuren das Handwerk legen. Jetzt fragt man sich natürlich, also wenn man mal wenig Zeit hat, wie wir ja gehört haben, die Betriebe haben ja wenig Zeit und man eben mit Steuerung F mal sucht nach Handwerk, was hätten denn genau die Handwerker davon, wenn die Linken in den Landtag kommen?
Ich glaube, ein ganz wichtiger Punkt ist natürlich zu sagen, dass für uns natürlich die Beschäftigten ganz klar im Fokus stehen, auch natürlich im Handwerk. Und ich glaube, wenn wir darüber sprechen, eine Linke im Landtag, was bedeutet das? Dann bedeutet das natürlich Bezahlbarkeit, dann bedeutet das auch Thema sozialer Wohnungsraum, dann bedeutet das aber auch eine gute Infrastruktur in unserem Wirtschaftsstandort in Baden-Württemberg. Das bedeutet Investitionen für die Daseinsvorsorge, für die Kommunen und dann natürlich auch beispielsweise für vor Ort, wenn wir auch über das Thema Landestariftreuegesetz reden. Auch um diese Dinge, darum geht es uns ganz konkret zu sagen, okay, wer im Endeffekt seriös arbeitet, der muss im Endeffekt dementsprechend auch einen Wettbewerbsvorteil haben. Zum Thema kommen wir später vielleicht auch noch. Gleichzeitig sagen wir aber auch, dass wir natürlich die berufliche Bildung stärken müssen. Das ist auch für mich als gelernte Bankerfrau ein ganz wichtiges Thema. Und natürlich aber auch der Bürokratieabbau. Das ist ein Thema, wo wir auch mitgehen, ganz klar auch aus Ihrer Perspektive zu sagen, es braucht eigentlich ganz klar auch ein Beteiligungsfenster aus der Praxis heraus, damit die Politik auch weiß, was braucht es am Ende auch dafür, dass es das Handwerk entlastet. Für uns ist aber auch klar, das darf nicht zulasten von Verbraucherschutz, Arbeitsschutz oder auch Klimaschutz gehen. Das ist klar, dass der Standard gehalten werden muss. Und das sind Dinge, die wir mit reingeben. Und vielleicht noch ein Punkt, gerade das Thema Fachkräfte. Mangel. Und ich glaube, wir sind uns alle einig, das habe ich auch in Ihren Forderungen gelesen, dass für Menschen, die beispielsweise nach Baden-Württemberg kommen, die zuwandern, dass wir da auch Erleichterungen schaffen, dass sie sich ausbilden lassen können, dass sie vor Ort in die Handwerksbetriebe mit rein integriert werden können. Und da braucht es natürlich ganz konkret bedarfsgerechte Unterstützung, auch für die kleinen und mittleren Betriebe. Und dafür setzt sich die Linke ein.
Herr Rülke, Sie sind beim Thema Bürokratie aber auch ganz besonders radikal und haben schon Unternehmen dazu aufgerufen, Dokumentationspflichten einfach zu ignorieren. Ist das nicht gefährlich, weil potenziell staatszersetzend?
Ich korrigiere die Presse ungern. Aber ich habe nicht die Unternehmen dazu aufgerufen, sondern ich habe gesagt, wir würden gerne das Statistische Landesamt anweisen, manchen Unsinn, der insbesondere aus Brüssel kommt, an Dokumentationspflichten und Berichtspflichten nicht mehr abzufragen. Das ist ein Unterschied. Ich war kürzlich in einem Handwerksbetrieb. Die Unternehmergattin, die war zuständig für die Buchhaltung. Die hatte dann einen freudschen Versprecher und sprach vom statistischen Landesamt. Ich habe sie dann korrigiert, habe gesagt, es heißt statistisches Landesamt, aber ich kann es verstehen. Man muss da was tun. Ich räume ein, das ist rechtsstaatlich problematisch. Räume ich ein. Aber reden wir mal über Rechtsbruch. Im vergangenen Jahr wurde das Grundgesetz geändert und die Landesverfassung mit dem Ziel, Unwort des Jahres, Sondervermögen zu schaffen, sind aber Sonderschulden. Jetzt haben wir irgendwann mal den Vertrag von Maastricht unterschrieben. 60% maximale Verschuldung bezogen auf das Bruttoinlandsprodukt. Wir waren jetzt aktuell bei 63%. Wenn wir jetzt diese Sonderschulden draufschlagen, sind wir etwa bei 85%. Haben Sie irgendjemanden gehört, der auf den Vertrag von Maastricht gepocht hat. Das ist offensichtlich allen egal. Und ich sage, wenn bei der Währung der Vertrag von Maastricht egal ist, dann ist bei diesem bürokratischen Unfug von Berichts- und Dokumentationspflichten mir auch egal, was aus Brüssel kommt.
Zum Schluss würde ich dann doch noch mal ganz gern die Frage von Herrn Stoch aufgreifen. Herr Özdemir, Herr Kretschmann hat ja Bürokratieabbau auch schon zur Chefsache erklärt. Warum würde künftig funktionieren, was zuletzt nicht funktioniert hat?
Also ich habe jetzt aufmerksam zugehört. Die Kritik an der Wirtschaftspolitik von meinem CDU-Kollegen, die ist ja nicht komplett von der Hand zu weisen. Von daher muss man sich wirklich mal drüber überlegen, in welcher Hand künftig die Wirtschaftspolitik sein sollte. Und auch die Kritik, was den Zustand der Entbürokratisierung angeht, da haben wir viel gemacht mit dem Bürokratieentlastungsgesetz beispielsweise. Wir haben dafür gesorgt, dass es eine Genehmigungsfiktion gibt. Das bringt die Verwaltung auf Trab. Wir haben dafür gesorgt, dass die Kommunen beispielsweise Regelungen, die für sie einfach nicht passen, nicht anwenden müssen, wenn sie es anders realisieren können. Aber da muss noch mehr passieren. Ich finde, da wo die Digitalisierung gegenwärtig ist, im Innenministerium, da haben wir jetzt die letzten Jahre den Etat fleißig erhöht, die Stellenzahl erhöht, aber der Output steht nicht im Verhältnis zu dem, was es an Input gab. Von daher wäre mein Vorschlag, das muss zur Chefsache erklärt werden, das muss ins Staatsministerium kommen. Da gehört das Thema hin, schnell, einfach, digital. Und wenn ich Ministerpräsident werde, würde ich mir das regelmäßig vorlegen lassen und dann im Zweifelsfall auch zum Hörer greifen, dass das funktioniert, damit die Dinge, die wir in der Landesregierung beschließen, auch in die Umsetzung kommen. Oft ist es ja nicht so, dass es an dem mangelnden Willen mangelt, sondern es die Behörden zum Teil sich widersprechen, dieselbe Entscheidung mehrfach kontrolliert, mehrfach, Sie kennen das aus Ihren Betrieben, gecheckt wird. Das können wir besser und einfacher machen. Und ich glaube, dafür müssen die Kompetenzen gebündelt werden. Ich war ja schon mal im Ministerium, Schluss auch in zwei. Ich kenne das, wie dann die Ministerien miteinander sich zum Teil blockieren. Deshalb macht es Sinn, wenn das beim Ministerpräsidenten ist und der Ministerpräsident selber sagt, darum kümmere ich mich persönlich.
Herr Hagel, auch Sie waren ja im Grunde genommen mit an der Regierung. Also die Frage, was ist in den letzten 5 Jahren passiert, richtet sich natürlich auch an Sie bzw. die CDU. Und auch Sie wollen das Thema Bürokratieabbau ja mit zur Chefsache machen. Geben Sie uns mal einen zeitlichen Horizont. Wann werden denn die Handwerkerinnen und Handwerker tatsächlich was merken, wenn die CDU an der Regierung bliebe?
Ich möchte zu Beginn vielleicht noch einen Satz sagen, wenn ich darf, weil ja die Umfrage von heute bei Kollegen rechts von mir zu einem sehr überbordenden Selbstbewusstsein führt. Und vielen Dank fürs freundliche Angebot heute mir. Aber wir machen das in Baden-Württemberg ein bisschen anders wie in Berlin. Wir kümmern uns mal zuerst um die Inhalte und dann haben nämlich die Bürger das Wort. Und nach dem 8. März werden dann die Ämter verteilt. Das hat auch was mit Respekt vor den Leuten zu tun. Ich muss jetzt so ein paar Wochen vor der Wahl immer etwas schmunzeln, was jetzt plötzlich alles gehen soll, was in den letzten 5 Jahren nicht gegangen ist. Wir haben zum Beispiel, Herr Özdemir, weiß nicht, ob Ihnen das was sagt, die Entlastungsallianz. Und die Entlastungsallianz ist in der Staatskanzlei untergebracht, beim Ministerpräsident, beim Chef der Staatskanzlei. Die Entlastungsallianz Haas hat uns einen Brief geschrieben, den 2 Regierungsfraktionen. Wir haben sehr zügig geantwortet als CDU. Wir haben gesagt, wir sind alle Maßnahmen bereit, mit umzusetzen, außer 2. Auf die grüne Antwort warten wir bis heute. Es war nichts zu machen. Und jetzt plötzlich, ein paar Wochen vor der Wahl, sollte es alles gehen. Sorry to say, aber da fehlt mir ein kleines bisschen das Vertrauen, warum das jetzt plötzlich alles gehen soll, was bei Herrn Kretschmann nicht gehen soll. Und deshalb kann ich nur das wiederholen, was sie zu Beginn gesagt hat. Man muss auch schauen, wer hat eigentlich was gemacht. Wir wollten die Grunderwerbsteuer in dieser Legislaturperiode senken. Es war nicht zu machen. Jetzt, 2 Wochen vor der Wahl, soll es gehen. Und Herr Özdemir, mit Verlaub, aber haltet die Leute bitte auch nicht für dumm. Deshalb möchte ich auf die Frage im Konkreten antworten. Wir können sehr schnell einige Dinge umsetzen. Zum Beispiel das, was ich vorher angesprochen habe mit dem Verfallsdatum für die Normen. Das wäre das Erste, was wir machen, dass wir rückwirkend für das erste Jahr jeder Norm ein Verfallsdatum geben, 3, 5, 7 oder 9 Jahre, dass wir das Prinzip One In, Two Out bei uns hart einführen und dass wir die Genehmigungsfiktion, wir wollten das damals schon, die wir für die Landesbauordnung angewendet haben, auf den ganzen Anwendungsbereich der Landesverwaltung ausdehnen. Das wären Maßnahmen, die relativ schnell auch im ersten halben Jahr ganz konkrete Wirkung entfalten würden.
Darf ich ganz kurz, ganz weil kurz. Ich angesprochen wurde?
Also, Betonung liegt auf kurz.
Ich habe ja vorher schon darauf hingewiesen, seit 10 Jahren stellen Sie die Wirtschaftsministerin, seit 10 Jahren stellen Sie auch den Digitalisierungsminister. Also Sie sind dafür zuständig in der Landesregierung. Jetzt will ich ja hier so viel Fairness, muss auch sein, das Land ist ja nur für einen Teil zuständig, aber die Verantwortung jetzt komplett zu delegieren, zu sagen, es ist an Winfried Kretschmann gescheitert, den wir alle in Baden-Württemberg gut kennen, das überlasse ich mal den Bürgerinnen und Bürgern, wie glaubwürdig sie das halten. Wissen Sie, was ich glaube? Ich glaube, man kriegt es nur hin, wenn Kommune, Land, Bund, Europa vernünftig zusammenarbeiten. Sonst werden wir das nicht schaffen. Wir werden das auch nur hinkriegen, wenn wir sogar in dem Fall die Unterstützung der Opposition hinzuziehen. Dann wird sich was ändern. Ansonsten wird es so weitergehen. Und jetzt will ich Ihnen mal was sagen. Wir waren ja beide beim Gemeindetag. Die Tatsache, dass wir das eingeführt haben, dass die Kommunen die Dinge außer Kraft setzen können. Das hat diese Landesregierung beschlossen. Und die Bauministerin, die stellt auch ihre Fraktion. Hamburg hat das Baurecht so weit entschlackt, dass es mittlerweile so ein dünnes Büchlein geworden ist. Dadurch ist der Baupreis gesunken. Warum gehen wir nicht beide gemeinsam her oder wer auch immer nächstes Mal regiert und sagen, wenn in Hamburg eine Vorschrift nicht notwendig ist, dann braucht es die in Baden-Württemberg auch nicht. Wir machen den Baden-Württemberg, den Hamburg-Standard zum Baden-Württemberg-Standard. Da könnte man nochmal das Baurecht massiv entschleunigen, massiv entschlacken, die Sachen beschleunigen und das Bauen günstiger machen. Ganz praktischer Vorschlag.
Ein weiteres Thema, das die Menschen hier im Saal umtreibt, ist das Thema Fachkräftemangel. An der einen oder anderen Stelle ist es schon angeklungen. Und dieses Thema beginnt beim Thema Ausbildung. Und dazu haben wir unseren nächsten Einspieler vorbereitet, den wir jetzt zu sehen bekommen.
Ja, hallo, mein Name ist Anna Höhner. Ich bin Malerin und arbeite im Europapark und hätte mal eine Frage an Sie. Wie würden Sie die Ausbildung im Handwerk attraktiver gestalten, sodass es nicht nur als Alternativroute zum Studium gilt, sondern einfach als Plan A? Und welche 3 Maßnahmen würden Sie dafür ergreifen? Dankeschön.
Ja, Herr Hagel, ich will den Faden von Anna Hüller gleich aufnehmen. Welche 3 ganz konkreten Maßnahmen planen Sie, um die jungen Leute und auch die Eltern fürs Handwerk zu gewinnen?
Zum einen wollen wir die Berufsorientierung deutlich ausweiten. Wir machen das jetzt in der Regel einmal in der Schullaufbahn mit Borst in der Realschule, Klasse 9, Bogi im Gymi, Klasse 12, hauptsächlich ausgerichtet auf Studium. Das heißt, das wäre die erste Maßnahme, dass wir das künftig ab Klasse 5 eine Woche einmal pro Jahr machen. Schülerinnen und Schüler raus in die Betriebe, Betriebe rein in die Schulen, aber auch die Lehrerinnen und Lehrer. Der zweite Punkt ist, den habe ich vorher schon erwähnt, in einem ersten Schritt die Meisterprämie zu verdoppeln, um in einem zweiten Schritt zu einer kostenlosen Meisterausbildung zu kommen. Und der dritte Punkt, den finde ich super attraktiv. Wir haben ganz wenige Schulen bei uns im Land. Da ist es möglich, von Klasse 9 bis 12 vom Gymnasium nebenher eine handwerkliche oder eine duale Ausbildung zu machen. Wenn wir auf die Schulen blicken, dann sehen wir, dass die Vergleichsgruppe, wo Ausbildung nebenher gemacht hat, im Durchschnitt einen besseren Abischnitt sogar hat und die trotz Abitur hinterher fröhliche Handwerksmeisterinnen oder Gesellen geworden sind. Und sowas auszurollen auf Modellschulen, die wir dann pro Landkreis eine haben, das wäre eine super Maßnahme, weil genau so muss die Bildungspolitik der Zukunft aussehen, dass aus einer jungen Hauptschülerin, junger Hauptschüler von mir aus Physikprofessor werden kann, aber aus einer jungen Abiturientin genauso eine fröhliche Handwerksmeisterin, weil ich mir in einem total sicher bin, dass die wirtschaftlichen Aussichten in Zukunft für eine junge Gesellin, einen jungen Handwerksmeister um ein Vielfaches höher sein werden, wie für einen Bachelor in irgendeinem Konzern. Und deshalb müssen wir die berufliche Bildung der akademischen Bildung zu 100% gleichsetzen.
Können Sie ein bisschen konkretisieren, was für einen Effekt Sie sich versprechen mit Blick auf Verdopplung Meisterprämie, wenn man sich mal die Bundesländer anschaut, die das schon getan haben?
Ja, zum Ersten ist es ja eine Frage der Gerechtigkeit. Wenn wir jetzt junge Studentinnen und Studenten haben, Klammer auf, außer vom Ausland, dann zahlen die bei uns keine Studiengebühren. Und wenn Sie jetzt junge Handwerksmeisterinnen und Handwerksmeister sehen, dann zahlen die bei uns im Durchschnitt zwischen 5.000 und 5.000 Euro. Das ist jede Menge Geld. Das kommt bei jungen Handwerkerinnen und Handwerkern, wenn ich im Land unterwegs bin, sagen die mir das regelmäßig in so einer Lebensphase, wo gerade eine Wohnung gekauft worden ist, wo ein Haus gebaut worden ist, wo die Kinder kommen. Und da ist es sehr viel Geld. Und dann sind die erst mal ein paar Jahre raus Und dann ist der Einstieg wieder ins Lernen und so weiter und so fort umso schwieriger. Das heißt, es würde eher dazu führen, dass wir nahtlos dranbleiben. Ich habe große Freude, wenn wir ganz, ganz viel über Start-ups reden, über Gründungen. Das ist super wichtig, haben da viele Ideen. Aber ein Thema, das uns in Baden-Württemberg in den nächsten Jahren massiv umtreiben wird, ist vor allen Dingen auch das Thema Betriebsübergaben und Betriebsübernahmen. Ich würde mir wünschen, dass wir darüber mal wieder deutlich mehr reden. Und wenn es uns dann gelingt, dass wir in den Berufsschulen und in den Meisterschulen gemeinsam mit den Kammern also Übergabebüros machen, wo sich Betriebe, die übergeben wollen, bereits heute junge Handwerksmeister aussuchen, ist ein schwieriges Wort, aber die sich kennenlernen, dass man das sozusagen in diese Betriebe führt, dann wären das Maßnahmen, wo wir in anderen Ländern sehen, dass die Erfolg haben. Und das fände ich schön, da wird es mir warm ums Herz, weil das ist echte Wertschätzung und vor allen Dingen schafft es echte Möglichkeiten, die dazu führen, dass Handwerk nie Plan B, sondern ein ganz idealer Plan A wird.
Herr Stoch, wie wollen Sie denn dafür sorgen, dass also Anreize geben, damit mehr junge Menschen überhaupt einen Ausbildungsberuf ergreifen? Denn wir hatten ja in den vergangenen Jahren doch immer wieder die Situation, dass Ausbildungsplätze auch offen blieben. Was hat die SPD vor?
Wir haben es nicht nur vor, sondern wir haben ja schon gezeigt, dass wir das Thema sehr, sehr ernst nehmen. Einmal war ich der Kultusminister, der in diesem Land dieses Schulfach Wirtschaft, Berufs- und Studienorientierung eingeführt hat, und zwar in allen Schularten. Daran können Sie erkennen, dass mir das Thema Berufsorientierung in der frühen Phase der Bildung extrem wichtig ist. Aber ich glaube, wir brauchen auch eine stärkere Professionalisierung der Berufsorientierung an unseren Schulen. Das können Lehrer nicht nebenher machen. Und deswegen habe ich mir unter anderem Kanada angeschaut, ein sehr erfolgreiches Bildungsland. Da gibt es eigene Fachleute, die an der Schule Praktika organisieren, Praktika begleiten, vor- und nachbereiten und sogar die Schulabgänger nach Schulende noch im Ausbildungsberuf begleiten, also dass wir keine Brüche erleben. Das wäre mal eine Geschichte, die, glaube ich, nutzen würde, um mehr Menschen auch fürs Handwerk zu interessieren, zu begeistern. Das zweite ist die Frage, wie unsere Berufsschulen aussehen. Wir können nicht in der Sonntagsrede von der Wichtigkeit der beruflichen Bildung reden und dann gehen Sie mal heute in eine Berufsschule rein. Deswegen ist es ganz wichtig, dass auch dieses Sondervermögen aus dem Bund für Bildungsinfrastruktur, und ich habe bewusst auch in den Koalitionsverhandlungen darauf gedrungen, dass dafür auch für die beruflichen Schulen etwas investiert wird, aber es ist natürlich auch Aufgabe des Landes, das zu tun, Bildungsinfrastruktur in hoher Qualität. Und was das Thema Gebühren angeht, gebe ich Manuel Hagel recht, aber im Prinzip geht es mit der Frage der Gebührenfreiheit ja von klein auf los. Wir dürfen nicht zulassen, dass Gebühren, das Geld, ein Zugangshindernis für Bildung ist. Und deswegen brauchen wir das von der Kita bis zur Meisterausbildung aus meiner Sicht, weil wir können nicht, wie gesagt, von Gleichwertigkeit reden und nachher muss der, der einen Meister macht, Geld zahlen und der, der das Studium macht, zumindest wenn es kein ausländischer Studierender ist, keine Studiengebühren zu zahlen. Das ist auch eine Frage der Gerechtigkeit, aber auch der gesellschaftlichen Wertschätzung und die wird durch solche Dinge sehr, sehr deutlich oder eben nicht.
Herr Özdemir, Sie wollen, dass alle Kinder an allen Schulen mit dem Handwerk in Kontakt kommen. Wie soll das konkret aussehen und wie stehen Sie zu dem Thema verbindliche Grundschulempfehlungen für alle Schularten?
Also wir haben die Berufsorientierung in allen Schularten ja gestärkt. Da hat der Hagel gerade schon darauf hingewiesen, das haben wir in der Landesregierung gemacht. Was das Thema verbindliche Schulempfehlung angeht, haben wir das für die Gymnasien ja geändert nach den Erfahrungen der ersten Zeit. Da war das auch richtig, dass wir jetzt sagen, von 3 Kriterien müssen 2 erfüllt sein. Bei der Realschule, ich kenne Ihre Forderung, ich habe mir das ja auch durchgelesen, man muss nur wissen, die Realschule bei uns ist 2-stufig. Also das heißt, es gibt die Möglichkeit, einen höheren und einen Abschluss drunter zu machen. Das bedeutet, solange das so ist, macht, glaube ich, die verbindliche Schulempfehlung keinen Sinn. Das heißt, da muss man sich das ganze Bild anschauen. Das gehört dann zur Vollständigkeit dazu. Ansonsten will ich das Gesagte nicht wiederholen. Ich habe das ja vorher auch schon gesagt. Die Meisterprämie muss angepasst werden. Der Meistergründungszuschuss ist wichtig, weil nach allem, was Sie mir gesagt haben, jemand, der den Meister macht, nicht sofort sich selbstständig macht. Deshalb ist es gut, wenn man das auf 48 Monate erhöht, wie wir das gefordert haben, dass das jetzt ja alles sagen, erhöht es die Chance, dass es auch kommt. Ich habe vielleicht nur einen Punkt. Vielleicht kriegt man da auch Einigkeit. Im Nachtragshaushalt haben wir ja Gott sei Dank dafür gesorgt, dass die Berufsbildungszentren 30 Millionen bekommen. Die dürfen wir nicht vergessen. Wir müssen dringend dafür sorgen, dass auch dort die Zustände sich verbessern. Das heißt, die überbetrieblichen Bildungsstätten, da haben wir noch einiges an Sanierungsbedarf. Auch darum wird man sich kümmern müssen, weil es natürlich auch wichtig ist, dass wir da exzellente Infrastrukturen haben für die jungen Leute, die sich für diesen wichtigen und großartigen Beruf entscheiden.
Frau Bohnen, Sie wollen Firmen, die keine Ausbildungsplätze anbieten, zur Solidarität zwingen und fordern eine Abgabe und auch eine faire Ausbildungsvergütung. Jetzt haben wir hier natürlich auch wieder Handwerker, das sind auch Mittelständler, aber eben auch teilweise kleine Betriebe. Da frage ich mich, ob man die mit solchen Forderungen nicht auch überfordert. Weil ein kleiner Betrieb hat ja dann einfach auch teilweise weniger Möglichkeiten auszubilden, weil das Personal fehlt.
Genau, und ich glaube, das ist genau der Punkt, wo wir auch ansetzen müssen. Einfach natürlich, dass wir so ein solidarisches Verteilungsprinzip haben, dass sozusagen auch Sie in Ihren Betrieben die Möglichkeit überhaupt haben, unterstützt werden, sowohl finanziell, aber auch mit weiterer Beratung beispielsweise und Menschen an die Hand bekommen, dass Sie auch vor Ort explizit ausbilden können. Und dafür brauchen wir aber, ich meine, wir befinden uns in einer Zeit eines Fachkräftemangels, und es wurde ja auch konkret gefragt, auch ganz klar wieder eine Ausbildungsoffensive auch fürs Handwerk. Und es wurde auch gerade schon angesprochen, dass die beruflichen Bildungszentren gestützt werden müssen. Und da ist schön, dass jetzt ein bisschen Geld reingeflossen ist, aber da braucht es auch noch deutlich mehr. Wir wissen, dass wir bundesweit mindestens 160.000 neue Berufsschullehrerinnen brauchen. Da müssen wir auf jeden Fall dranbleiben bei dem Thema. Und ganz klar ist auch, der Meister muss kostenlos sein. Das muss alles bedarfsgerecht sein. Es kann nicht sein, dass es da einen Unterschied gemacht wird. Und ich glaube, damit kommen wir auf einen guten Weg, dass auch jeder Handwerksbetrieb die Möglichkeit hat, auszubilden, aber ganz klar auch immer mit Unterstützung. Und ich glaube, das ist eine solidarische Lösung für alle.
Herr Rülke, die FDP will die Abbruchquoten in der beruflichen Ausbildung senken. Können Sie das auch mal konkretisieren, wie genau Sie das bewerkstelligen wollen?
Ich denke, dass ich da mit einem eigenen praktischen Beispiel dienen kann. Einer meiner Söhne, der ist handwerklich sehr begabt. Der hat dann mal gefragt, soll ich eine Schreinerlehre machen? Ich habe ihm zugeraten, weil ich bin nicht der Auffassung, dass einer meiner Söhne sich was vergibt, wenn er ins Handwerk geht. Da muss nicht jeder Akademiker werden. Und ich glaube, es war falsch, dass mal in einem Koalitionsvertrag stand, mindestens 50% eines Jahrgangs müssen Abitur machen. Das ist ein völlig falsches Signal. Wir brauchen andere Signale, dass der Meister genauso viel wert ist wie der Master. Er hat leider diese Lehre nicht zu Ende gemacht. Er hat sich dann entschieden, doch zu studieren. Also ich glaube, wir müssen uns die Frage stellen, wo sollen die Betriebe hin und was können wir tun, um das im Einzelnen zu unterstützen. Und klar ist das Thema Meisterprämie immer ein Thema in diesem Zusammenhang, weil die jungen Leute dann letztlich sagen, wenn ich was anderes mache, sehe ich schneller Geld. Und ich hatte schon große Probleme, meinen Sohn überhaupt zu überreden, es am Schluss dann zu probieren, weil er gesagt hat, ich vergleiche mal, was kriege ich als Auszubildender im Schreinerhandwerk im Vergleich zu anderen Auszubildenden. Und ich denke, dass man da schon ansetzen muss. Und wenn man was unterstützt, auch unterhalb der Meisterebene, dann sollte man eben es unterstützen, wenn auch junge Leute in diesen Bereichen eine Ausbildung machen und sie vielleicht deshalb nicht zu Ende führen oder vielleicht deshalb gar nicht antreten, weil die Ausbildungsvergütung nicht stimmt.
Frau Bohnen wollte noch einhaken.
Ja, ergänzen. Dankeschön. Genau, und da finde ich einen wichtigen Punkt. Ich meine, ich habe selber eine Berufsausbildung gemacht und das Thema Vergütung, aber da sind wir auch natürlich beim Thema Lebenshaltungskosten, sind wir beim Thema auch Infrastruktur. Und Sie haben es selber in Ihren Forderungen drin, das Thema Wohnen, das Thema Azubi-Wohnheime. Ich glaube, das ist etwas, was wir auch gemeinsam in Zukunft angehen müssen. Da kam von der Landesregierung auch bei Weitem nicht genug in den vergangenen Jahren. Das ist ein Thema ganz konkret, was natürlich auch zukünftiger Auszubildende natürlich auch ist unglaublich attraktiv attraktiv macht, im Handwerk eine Ausbildung zu machen, wenn wir wissen, es ist bezahlbarer Wohnraum vor Ort vorhanden, es gibt einen guten ÖPNV und eine gute Berufsschule vor Ort. Und ich glaube, das ist ein Thema, was wir auf keinen Fall verkennen dürfen. Und da möchte ich auch nochmal den Fokus drauf legen, dass ich auch in Ihrem Papier gesehen habe. Und ich glaube, da muss man mit dem Land als dann hoffentlich auch bald mal wohnungspolitischen Akteur, aber gleichzeitig auch mit den Kommunen oder den Genossenschaften vor Ort ins Gespräch kommen, wie man das lösen kann finanziell, wie man da auch gerade die zukünftigen und auch jetzigen Auszubildenden auch entlasten kann, dass sich das Leben überhaupt noch leistbar ist und bezahlbar ist, wenn man in einer Ausbildung steckt, weil wir alle wissen, es wird immer teurer.
Ich hätte noch mal eine Rückfrage an Herrn Rühlke. Herr Rühlke, zum Thema Meisterprämie. Konkretisieren Sie mal, was die Pläne der FDP da sind. Würden Sie die Verdopplung mitgehen, die die CDU beispielsweise vorhat? Also würde die FDP da in der Koalition mitgehen oder sich sperren?
Ja, selbstverständlich. Das haben wir schon öfter geäußert, dass das natürlich der richtige Weg wäre. Ich habe mir auch gewünscht, dass man im Nachtragshaushalt schon da einen Schritt in diese Richtung geht. Aber man kann es ja dann tun, im neuen Landtag.
Okay, dann kommen wir zum nächsten Einspieler. Das Handwerk hat sich schon vor der Bundestagswahl vor allem eins gewünscht, Kontinuität beim Thema Klimapolitik. Hören wir mal, was Sandra Meyer-Wörner dazu zu sagen hat.
Ich bin Sandra Meyer-Wörner, Meisterin im Rollladen- und Sonnenschutztechniker-Handwerk von der Firma Meyer Rollladen- und Sonnenschutztechnik. Und ich habe eine Frage an Sie. Die Energiewende braucht das Handwerk, aber wir brauchen Planungssicherheit. Wie können Sie als Landesregierung helfen, dass im Bereich Energie und Umwelt mal 5 Jahre am Stück Klarheit herrscht für Betriebe und Bürger, also unseren Kunden?
Ja, Herr Hagel, Sandra Meyer-Wörner sagt es sehr eindringlich. Die Betriebe wollen vor allen Dingen Planungssicherheit mit Blick auf die Ansagen rund um Solarförderung und Heizungsgesetz ist jetzt nicht immer der Fall. Wie besprechen Sie das mit Ihren Parteikollegen in Berlin?
Also kann ich Ihnen klar beantworten. Ich würde mir wünschen, dass wir die Solarförderung eher in die Infrastruktur investieren, weil wir sie dort brauchen, vor allen Dingen beim Netzausbau. Darauf sollte sich der Staat konzentrieren, weil eine Photovoltaikanlage sich über die Zeit im Grunde immer rechnet. Heizungsgesetz muss weg. Es war die größte Vernichtung von privatem Kapital in der Geschichte der Zweiten Republik auf deutschem Boden. Aber wer glaubt, dass dann da gar nichts kommt, der erzählt den Menschen auch nicht die Wahrheit, sondern das, was wir im Grunde genommen mit dem Erneuerbaren Energiengesetz, mit dem Wärmegesetz bereits in der Grundlage angelegt haben. Das muss dort auch zum Vollzug kommen, damit wir mehr zu einer ganzheitlichen Betrachtung kommen.
Herr Özdemir möchte da einhaken.
Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es deshalb nicht, weil das Handwerk verdient gutes Geld mit der Wärmepumpe. Die Wärmepumpen sind bestellt, sie sind jetzt erfolgreich, sie setzen sich durch. Meine Partei hat ein hohes Lehrgeld bezahlt für die Wärmepumpe. Hat da weiß Gott am Anfang nicht alles richtig gemacht. Das ist dann auf eine harte Weise auf die Füße gefallen. Man hat es dann korrigiert, nachgesteuert und mittlerweile das so gemacht mit der Förderung, dass Sie, wie gesagt, jetzt da entsprechende Auftragsbücher haben. Jetzt die Wärmepumpe quasi rückabzuwickeln, bestraft das deutsche Handwerk. Es ist einfach nur klassische Parteipolitik zum Abgewöhnen. Warum können wir nicht hergehen und bei so Grundfragen der Energiepolitik, das ist doch nicht Parteipolitik, wir haben uns doch gemeinsam entschieden. Warum können wir bei solchen Grundfragen mal aufhören damit, dass wir nach jeder Wahl rein in die Kartoffeln, raus aus den Kartoffeln machen? Wie soll denn da irgendein Unternehmer Planungsinvestitionssicherheit haben? Schauen Sie, ich war schon mal Minister. Ich habe nicht alles neu erfunden. Ich habe angeschaut, was haben meine CDU-Kollegen vor mir gemacht und ich habe das Angefangene weitergeführt, weil es erst ums Land gehen muss. Ein anderes Ding haben wir auch gemeinsam gesagt. Wenn die Energiewende dazu führt, dass wir dezentraler werden, weil wir von den großen Kraftwerken wegkommen, dann bedeutet es ja auch mehr Flexibilität. Das heißt, wir brauchen die Speicher, wir müssen auch im Süden dafür sorgen, dass wir entsprechende Kapazitäten bauen. Das haben wir ja gemeinsam vorangebracht. Das bedeutet aber auch, dass wir bei den Haushalten auch für Sie eine super Einnahmequelle, Smart Meter, als wir zusammensaßen, haben Sie ja gesagt, wann kommt es endlich? Wir haben im Gegensatz zu anderen Ländern im nicht messbaren Bereich Smart Meter. Warum schafft es die Bundesregierung nicht, jetzt das Gesetz, das ja schon in der Schublade ist, wir konnten es nicht mehr machen, weil die Regierung zerbrochen ist, aber einfach nur umsetzen und dann
kriegen Sie alle wieder volle Auftragsbücher mit Smart Meter. Da könnten wir zum Beispiel bidirektional laden. Wir könnten das Thema Verkehr und Energie verbinden. Also das sind doch alles keine Sachen, die jetzt das Privatvergnügen einer Partei sind, sondern es ist unser nationales Interesse. Und da würde ich doch einfach mal darum bitten, die Parteipolitik zurückzustellen und das Wohl des Landes in den Mittelpunkt zu stellen.
Herr Stoch, Sie wollen die Energiewende zum Gemeinschaftsprojekt machen, steht im Wahlprogramm. Da frage ich mich, Wärmenetze sollen eine zentrale Säule werden. Da frage ich mich ehrlich gesagt, was hat denn eigentlich das Handwerk davon? Denn kommunale Wärmenetze werden häufig von kommunalen Unternehmen gebaut, in Angriff genommen. Da schaut der einzelne Handwerksbetrieb, der vielleicht lieber Wärmepumpen verbaut oder Photovoltaik aufs Dach stellt, eher in die Röhre. Also, und ist das denn die Wahrheit, ist die andere Frage. Denn nur weil es eine Wärmeplanung gibt, die Wärmenetze vorsieht, heißt es ja nicht, dass in einer Stadt alle an dieses Wärmenetz angeschlossen werden.
Also zunächst mal bezog sich ja die Frage der Dame an uns alle auf das Thema Verlässlichkeit. Und ich wollte deswegen nochmal, wenn Sie gestatten, kurz auf, ich sage es mal, Dinge, wie sie nicht sein sollten, eingehen. Und das Heizungsgesetz oder Gebäudeenergiegesetz wurde ja bereits genannt. Ich glaube, das war einer der größten Fehler oder vielleicht auch der Beginn des Endes der Ampel, als dieses Heizungsgesetz an die Öffentlichkeit diffundiert ist. Und da Ängste ausgelöst hat bei vielen Menschen, die zu Panik geführt haben. Die wollen jetzt in meinen Heizkeller. Klar ist aber, 90% unserer Heizung, Gebäudeheizung, ist immer noch Öl oder Gas. Und 2045 oder, jetzt kommen wir mal zum Land, 2040 angeblich, wollen wir klimaneutral sein. Ich komme gleich zum Land. Das heißt, dass man was tun muss, war jedem klar. Man hat dann dieses Gesetz, ich sage es mal, in eine Form gebracht, wo mir auch das Handwerk gespiegelt hat, das Gebäudeenergiegesetz mit dieser Fördersystematik. So kann man das machen. Übrigens auch Haus und Grund. Und wenn man das jetzt gehalten hätte, wäre es, glaube ich, eine gute Planungsgrundlage, sowohl für die Betriebe als auch für die Menschen gewesen. Ich fand es dann schon sehr krass, wie dann dieses Thema auch im Wahlkampf gespielt wurde, dass dieses Gebäudeenergiegesetz weg müsse. Wenn wir uns jetzt angucken, was kommt, dann sehen wir ja, dass sich das, ich sage jetzt mal, nicht sehr unterscheidet. Es hat aber fürs Handwerk schlimme Konsequenzen gehabt, weil natürlich diese Volatilität, die Leute waren verunsichert und geben dann keinen Auftrag. Die Leute warten doch, wenn sowas im Raum steht und investieren nicht. Und deswegen ist diese Unsicherheit, und darauf wollte ich mich beziehen, was ganz Gefährliches. Und was die Frage der Wärmenetze angeht, wir wissen doch, das soll ja gerade diese kommunale Wärmeplanung ergeben, dass wir mit Wärmenetzen nicht eine vollständige Versorgung der Bevölkerung kriegen, sondern wir werden einen Teil, vielleicht sogar nur einen kleineren Teil, mit Wärmenetzen versorgen können. Wir brauchen eine ehrliche Debatte darüber, wo sind Wärmenetze auch wirtschaftlich sinnvoll, wo sind zum Beispiel andere Heizformen, wie zum Beispiel die Wärmepumpe oder auch eine Pelletsheizung oder was auch immer sinnvoll. Aber da braucht es eine stabile Grundlage. Und Gemeinschaftsprojekten heißt, das, was Bund und Länder beschließen, das muss halt auch zusammenpassen. Und wenn der Bund sagt 2045 Klimaneutralität und das Land sagt 2040, dann sagen mir Handwerker gerade auch aus dem Gewerk Heizung Sanitär, was ist eigentlich jetzt die Planungsgrundlage für uns? Und ich glaube, das können wir uns nicht leisten, die Menschen zusätzlich noch zu dem, was ohnehin an Schwierigkeiten in dem Feld ist, zu verunsichern. Wir brauchen eine sichere Planungsgrundlage. Bund und Land muss da auch in Verantwortung vor den Menschen handeln. Und dann kann auf der kommunalen Ebene vieles umgesetzt werden, was notwendig ist.
Okay. Frau Bohnen möchte ergänzen.
Danke. Ja, sehr gerne. Ich war nämlich vor ein paar Monaten bei zur Sache Baden-Württemberg genau auch zu diesem Thema Wärmewende und auch zu dem Thema Wärmepumpen und habe diskutiert mit der CDU, mit einem Wärmepumpen-Einbauer und auch mit einer Person, der ein Haus selber im Eigentum hat. Und dieses Argument zu sagen, okay, dieses Gebäudeenergiegesetz ist so schlecht und wir brauchen auf jeden Fall Technologieoffenheit und somit können wir nicht umgehen, das halte ich für ein absolut vorgeschobenes Argument, was einfach nur Schlingerkurs weiter vorantreibt, nicht nur für Sie als Handwerkerin, weil das für Sie keine Planungssicherheit geben kann mit diesem Schlingerkurs, sondern auch für die Mieterin, für die Menschen, die Eigentum haben, die sich fragen, was sollen wir denn jetzt eigentlich machen? Wo sollen wir denn jetzt eigentlich rein investieren, wenn meine alte Ölheizung nicht mehr funktioniert? Und gleichzeitig eine riesengroße Unsicherheit herrscht und wir dürfen nicht vergessen, dass wir immer noch vor einer Klimakatastrophe stehen, die wir auch eindämmen müssen, wo wir auch politisch handeln müssen, weil wir unsere jetzigen Generationen und zukünftigen Generationen auch noch eine Welt hinterlassen möchten. Und das ist etwas, was ganz oft in den Diskussionen zu kurz kommt, meiner Meinung nach. Und gleichzeitig, genau, dieses ganze Thema Wärmepumpen einbauen, wir wissen auch gerade beim Thema Energiewende, beim Thema Wärmewende, wie viele Jobs ja wirklich gerade auch offen sind und auch benötigt werden, bundesweit, aber auch landesweit, wenn wir wirklich, und das wollen wir doch hoffentlich alle gemeinsam in Baden-Württemberg, die Wärmewende und auch die Energiewende klima- und ökologisch vorantreiben wollen. Und für uns als Linke ist dann natürlich auch der Fokus zu sagen, ja, die Beschäftigten müssen wissen, wo sie dran sind. Das ist die Planungssicherheit, die brauchen sie auch als Handwerkerin. Und gleichzeitig müssen wir aber auch die Menschen mitnehmen. Das sind die Menschen, die ganz real Angst davor haben, dass sie ihre nächste Nebenkostenabrechnung nicht zahlen können. Und damit können wir auch aus der Politik raus, und die Verantwortung haben wir, Sicherheit geben. Und deswegen hoffe ich sehr, dass dieser Schlingerkurs ab in der nächsten Regierung nicht weitergeht und kein Backlash, und hoffe, dass sie sich auch in Berlin dafür einsetzen, dass da einfach mal klare Worte gefunden werden, und zwar nach vorne und kein Schritt zurück in die fossile Sackgasse.
Jetzt haben wir noch Herrn Rühlke noch gar nicht gehört zum Thema Nachhaltigkeit und Energiewende. Das Handwerk bekennt sich in seinen 26 für 26 sehr klar zur Energiewende und zur E-Mobilität, weil es sich davon natürlich neue Aufträge verspricht. Sie plädieren im Wahlprogramm dafür, den Stand der Energiewende zu hinterfragen, und argumentieren vehement gegen das Verbrenner aus. Widerspricht sich das?
Also mir ist es ein bisschen zu kurz gesprungen, zu sagen, Nachhaltigkeit gleich E-Mobilität. Also in Brüssel wird beispielsweise die Frage, wo kommt der Strom her? Wenn der aus polnischen Braunkohlekraftwerken kommt und damit wird dann das E-Mobil betankt, wird es als klimaneutral betrachtet. So kann man sich selber in die Tasche lügen. Man lügt sich auch selber in die Tasche, wenn man die Frage der Rohstoffgewinnung völlig ausschaltet. Und deshalb bin ich schon der Meinung, dass ein Teil der künftigen Mobilität natürlich elektrisch sein will und elektrisch sein muss. Aber es muss auch die Möglichkeit geben für den klimafreundlichen Verbrenner, nämlich die Themen Wasserstoff, die Themen synthetische Kraftstoffe und an der Stelle will ich die Ampel mal loben, HVO 100, also erneuerbare Kraftstoffe. Das war gut, dass die Ampel das umgesetzt hat. Und deshalb, glaube ich, brauchen wir Technologieoffenheit auch beim Verkehr. Wir müssen Ziele setzen. Ja? Wir müssen CO2 reduzieren. Aber das geht nicht nur mit der E-Mobilität. Und dasselbe gilt auch bei der Heizungsdiskussion. Ich glaube in der Tat, das ursprüngliche GEG, so wie es in die Welt gekommen ist, war eine Katastrophe. Es wurde dann deutlich nachgebessert. Nach der Nachbesserung halte ich es gar nicht mal für so schlecht. Es war vielleicht ein taktischer Fehler der Ampel, dass es immer noch GEG genannt hat. Man hätte es vielleicht anders nennen müssen, dann wäre es nicht ganz so verbrannt gewesen. Ich glaube, auch da müssen wir in der Tat ja Ziele setzen. Ein Teil, klar sind die Netze, Fernwärme beispielsweise. Die Wärmepumpe wird mit Sicherheit auch eine Rolle spielen. Aber wir müssen uns auch bei den Klimazielen ehrlich machen. Wenn die EU sagt 2050 und wir sagen dann, wir sind ehrgeiziger, 2045 besteht natürlich die Gefahr, dass andere sich darauf ausruhen und sagen, lass die Deutschen mal machen. Also diese Vorstellung, alle anderen orientieren sich an uns, am deutschen Wesen wird die Welt genesen, funktioniert nicht. Und vor allem, wenn man dann als Baden-Württemberg sich noch ambitioniertere Ziele setzt, sagt, wir legen die Latte so hoch, dass man bequem drunter spazieren kann, dann macht das auch keinen Sinn. Und deshalb, glaube ich, müssen wir da innerhalb der Europäischen Union realistische Wege gehen. Wir müssen im Gleichklang marschieren und wir brauchen Technologieoffenheit.
Damit sind wir schon am Ende unserer anderthalb Stunden angekommen. Und wir, für den Abschluss haben wir uns noch eine schnelle Runde ausgedacht. Jeder von Ihnen darf mal kurz sagen, was sein Gegenüber, beziehungsweise wir sagen, wer über wen, wir machen es natürlich gemein, was sein Gegenüber besonders gut machen würde, wenn er oder sie an der Regierung wäre. Also stellen Sie sich jetzt, visualisieren Sie sich jetzt bitte. Wir beginnen genau mit Herrn Özdemir, bitte. Was würde denn Herr Rühlke gut machen, wenn er, wie von ihm gewünscht, in einer Deutschland-Koalition sein Superministerium für Wirtschaft, Verkehr, Digitalisierung und Energie richtig führen würde. Was würde er da gut machen?
Ich glaube, es wäre keine Deutschland-Koalition, sondern eine schwarze Ampel und Dreier-Koalition, kann ich nur sagen. Ich habe da so eine Erfahrung gemacht in Berlin, würde ich nicht zuraten. Aber zu Ihrer Frage, ich glaube, Herr Rühlke ist hart in der Sache, aber wir haben es ja vorher gehört in seinem Eingangsstatement. Ich will ihm da mal ein Kompliment machen. Er gehört zu den wenigen, die sich auch mal auf andere beziehen und Recht geben können. Und wenn er sich diese Tugend als Minister behalten würde, würde ich sagen, das ist schon einiges wert, weil das ist bei Politikern nicht so stark ausgeprägt. Also insofern haben Sie da jetzt von mir ein Kompliment, das Sie wahrscheinlich wundert.
Herr Hagel, was würde Frau Bohnen besonders gut machen? Wo liegt Ihre besondere Stärke?
Also ich habe jetzt Frau Bohnen bei einigen Podiumsdiskussionen erlebt und sie bringt schon immer die Perspektive mit ein von Menschen mit sehr geringem Einkommen, denen es nicht so gut geht wie anderen. Und das finde ich ehrlicherweise auch gut, dass man in Diskussionen an die Menschen auch denkt, die vielleicht keine Stimme haben in der allgemeinen Diskussion, denen es nicht so gut geht und die vielleicht auch mit Nachteilen zu kämpfen haben.
Jetzt macht man einen kleinen Sprung. Herr Stoch, Sie dürfen gleich, aber erst darf Herr Rühlke kontern. Was würde Ihnen denn am Regierungsstil von Cem Özdemir gefallen?
Also ich kann die Koalition, die Herrn Özdemir vorschwebt, nicht empfehlen. Es geht ja nicht um die Frage, ob Zweier- oder Dreier-Koalition, sondern es geht um die Frage, ob man sich versteht in einer Koalition. Aber zu Ihrer Frage.
Was würde er gut machen, war die Frage.
Er würde mit Sicherheit auch die Positionen, die andere vertreten, aufnehmen. Und er hat ja schon mal bewiesen, dass er sehr unkonventionell mit verschiedenen Fragen umgehen kann, also beispielsweise der privaten Cannabiszucht oder so, solche Dinge. Also das kann ja durchaus dazu führen, dass nachdem das jetzt legalisiert ist, der eine oder andere seinen privaten Bedarf dann bei ihm decken kann.
Okay. Ich bin da nicht ganz firm, aber der Verkauf ist irgendwie trotzdem noch reglementiert, glaube ich. Aber gut, ja.
Herr Stoch, was würde Ihnen an einem Ministerpräsident Hagel besonders gut gefallen?
Naja, an einem Ministerpräsidenten Hagel, wir haben ja heute Presse nicht da, gell? Aber doch irgendwie schon. An einem Ministerpräsidenten Hagel würde mir gut gefallen, dass wir, egal welche dialektische Schwerpunktsetzung im Land gefragt ist, uns, glaube ich, gut ergänzen könnten und wir außerdem, wenn es mal tatsächlich zu schwierigen Fragen kommt, das beim Sport klären könnten und dabei nicht die Waffen kreuzen würden, sondern gemeinsam durchgeschwitzt zum Schluss ein gutes Ende und ein gutes Ergebnis finden würden.
Jetzt verraten Sie noch uns noch bei welchen. Bei welchem Sport?
Er joggt sehr gern und ich brauche regelmäßig einen Ball, hinter dem ich herrennen kann. Also wir Fußball. Müssten uns da irgendwie auf einen Zweikampf einigen. Okay. Er wäre fürs Joggen zuständig, ich würde versuchen, mit hängender Zunge hinterherzukommen, aber ich würde dann den Ball aussuchen.
Okay.
Tendenziell ein Basketball.
Mhm. Ich dachte jetzt Medizinball.
Nee.
So, Frau Bohnen, jetzt wissen Sie, wer übrig ist. Jetzt sagen Sie uns noch, was Herr Stoch denn gut machen würde, wenn die SPD noch zulegt und es in eine Koalition schafft.
Ja, erstmal, ich finde das Format sehr interessant. Ich glaube, Herr Stoch, wir haben durchaus auch Positionen, wo wir uns einig sind. Und ich glaube, es ist gut, wenn im zukünftigen Landtag eine Linke ist, die das auch nochmal hervorhebt. Aber ich glaube, das Thema kostenlose Kita ist etwas, was man vorantreiben kann. Und darauf freue ich mich.
Wunderbar. Vielen Dank. In etwa 6 Wochen werden wir sehen, wer von Ihnen dann tatsächlich Regierungsverantwortung übernehmen kann. Wir hoffen, dass Sie, liebe Gäste, sich ein Bild machen konnten von den Kandidaten. Ja, vielen Dank. Das wäre das Ende.
Goldboden, der Podcast vom Handwerk BW.